NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial.
NDR 90,3.
Abendjournal Spezial.
Es gibt Streit um einen Vorhang im Raum der Stille der Universität. Hilft der Vorhang Muslimen beim Glauben oder diskriminiert er Frauen? Das ist ein Thema jetzt in unserer Sendung Tausend und eine Nachbarschaft aus dem muslimischen und alevitischen Leben in Hamburg. Außerdem, wie betet es sich in einer Tiefgarage? Warum ist es so schwer für Muslime, mit ihren Moscheen aus den Hinterhöfen herauszukommen? Und der Islam breitet sich nicht aus, er steckt in einer Krise, sagt ein Religionswissenschaftler. Warum? Das erzählt er gleich im Abendjournal-Spezial, heute mit Daniel Kaiser. Hallo.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Etwa 50 Moscheen gibt es in Hamburg. Nur 3 wurden auch als solche gebaut. Die iranische Blaue Moschee an der Alster, die Fasle-Oma-Moschee in Stellingen und die neue Bergedorfer Moschee. Die anderen sind umgebaute Lagerräume, Fabrikhallen, Wohnhäuser, ehemalige Kirchen. Wie betet es sich in einem Provisorium? Peter Helling hat die Al-Nur-Moschee in St. Georg besucht.
Das Gebäude sieht aus wie eine Tiefgarage und ist auch eine. Zumindest links gibt es noch eine betonierte Einfahrt. Rechts von der Eingangstür ist ein hell erleuchteter Handyladen. Der graue Klinker ist keine Augenweide. Hinter der hässlichen Fassade verbirgt sich ein religiöses Zentrum Hamburgs.
Im gleichen Gebäude ist eine albanische Moschee, eine pakistanische Moschee und eine arabische Moschee, das ist Al-Nur.
Daniel Abdin ist Leiter der Gemeinde. Al-Nur, das bedeutet eigentlich Licht auf Arabisch. Dieser Ort ist aber vor allem eines, dunkel. Statt einer Moschee parkten hier bis vor 24 Jahren Autos.
Im Winter sehr kalt und im Sommer sehr stickig.
Gleich hinter dem Eingang führt eine Treppe nach oben zum rituellen Waschbereich. Ein paar Schritte weiter runter und auf einem kleinen Absatz stehen einige Paar Schuhe. Daniel Abdin zeigt hinein in den kargen Raum, wo zu jeder Zeit Betende sitzen.
Es ist der Hauptgebetsraum. Es ist ungefähr 500 Quadratmeter groß. Das sind ganz tiefe Decken, ganz viele Säulen. Es hat absolut einen Tiefgaragenstellplatzcharakter. Und das haben wir provisorisch in den Jahren umgewandelt, so dass man einen Hauch von Religiosität spürt.
Das fällt erstmal nicht leicht. Für ein bisschen Atmosphäre sorgt der große Teppich mit den arabischen Mustern. Die Betonpfeiler sind hellgrün angestrichen.
Diese ganzen Provisorien, die meisten Moscheen in Deutschland halt da an Probleme und Defizite haben, schränkt ein natürlich. Es ist bedrückend.
Einzelne Gläubige im trüben Neonlicht lesen im Koran. Der Blick geht nach Südosten, Richtung Mekka.
1993, vor 24 Jahren, da haben halt so 7 junge Libanesen die Tiefgarage gemietet, weil sie dachten halt, na, Tiefgarage ist kostengünstiger als jetzt halt dann ein richtiges Gebäude. Und so ist die Gemeinde seitdem halt gewachsen und mittlerweile platzt das aus allen Nähten.
Und genau das ist ein Problem. So manche leere Kirche würde vielleicht sagen, ein Luxusproblem.
Wir haben jeden Freitag mittlerweile hier fast 2.500, die zum Freitagsgebet kommen. Und deswegen beten wir in 2 Schichten.
Übrigens ausschließlich Männer.
Viele fragen ja, warum halt dann kommen die Damen am Freitag nicht. Ich meine, die Moschee eignet sich nicht mal halt für
die
Männer.
An anderen Tagen beten die Frauen hinter einer schweren Gardine. Kaum vorstellbar, wie sich hier die Menschen drängen. Daniel Abdin ist ein freundlicher Mann, aber er wird sehr deutlich, wenn es um die katastrophale Lage der Sanitäranlagen geht.
Stellen Sie sich mal vor, hier in der Tiefgarage, also wir haben halt 4 Toiletten. Und wenn 2.000 bis 2.500 Leute halt jeden Freitag kommen, ist der Druck ein bisschen zu groß.
Und lächelt dabei, als wolle er auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, hier sitzt jemand, der sich beschwert. Dabei hätte er Grund dazu. 2013 hatten die islamischen Religionsverbände alle Moscheen Hamburgs prüfen lassen. Das Ergebnis damals, nur die wenigsten Muslime können ihr Gebet in angemessenen Räumen verrichten. Der Wunsch an die Stadt war klar, in Würde beten zu können und nicht in Bruchbuden. Aber die Studie hatte kaum Folgen.
Nichts. Also seitdem hat sich nichts geändert.
Immerhin, 2018 bekommt die Gemeinde einen neuen Platz. Sie konnte eine ehemalige Kirche, die frühere Kapernaumkirche in Hamburg-Horn, erwerben. Die neue Moschee wird das Platzproblem nicht lösen mit ihren etwa 350 Plätzen. Außerdem ist Horn nicht eben mal um die Ecke von St. Georg. Trotzdem freut sich Daniel Abdin.
Weil ich denke auch, halt, dass wir die interreligiöseste Begegnungsstätte Deutschland werden. Also eine Teeküche werden wir für die Gäste machen, um Tee zu bereiten. man sagt halt sowieso, Liebe geht durch den Magen.
Also geht die Suche nach mehr Platz weiter. Aber die Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Deshalb wird es noch länger dauern, bis Geld und Grundstück passen. Al-Nur bedeutet Licht. Der Wunsch, aus der Tiefgarage in einen Gebetsraum mit Tageslicht zu kommen, der steckt schon im Gemeindenamen.
Raus aus den Hinterhöfen, das wollen die Hamburger Muslime. Warum das so schwierig ist, das erzählen wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. NDR 90,3 ist hier mit der Sendung Tausend und eine Nachbarschaft aus dem muslimischen und alevitischen Leben in Hamburg. Vor 4 Jahren, da gab es eine Bestandsaufnahme. Der Architekt Joachim Reinig hat 42 Hamburger Moscheen besucht und ihren Zustand bewertet. Das Ganze im Auftrag der Hamburger Islamverbände. Und Reinig kennt sich mit Sakralbauten aus. Er hat den Michel renoviert und die Kulturkirche Altona eben zur Kulturkirche gemacht. Vor allem eines ist ihm von den Moscheebesuchen hängen geblieben.
Die ungeheure Raumnot. Freitags sind die Rappeldicke voll und es wird sogar auf der Straße gebetet und die Polizei passt auf, dass die Autos stoppen. Es ist ein unheimlicher Bedarf. Es gehen freitags zum Freitagsgebet ungefähr so viele Menschen wie sonntags zur Kirche. Aber die räumliche Situation ist eine Katastrophe. Tiefgaragen, Hinterhöfe, schlechte Gebäude, die rappeldicke voll genutzt werden.
Es ist jetzt einige Zeit vergangen seit dieser Bestandsaufnahme. Der Oberbaudirektor hatte inzwischen repräsentative Moscheen gefordert für Hamburg und die Grünen haben gesagt, am besten in jedem Bezirk eine Moschee. Was ist bis jetzt geschehen?
Wir haben die dringendsten Bedarfe festgestellt. Es fehlen tatsächlich viele kleine Stadtteilmoscheen, aber die Moscheegemeinden finden keine Räume. Sie sind Mieter, oft in gewerblichen Räumen, oft werden auch Mietverträge gekündigt. Und sie haben eine große Not, neue Räume zu finden. Und eigentlich war mit dem Staatsvertrag 2012 vereinbart, dass die Stadt gerade, wo neue Stadtteile entwickelt werden, auch Flächen für Moscheen ausgewiesen werden. Aber das ist bisher in keinem einzigen Fall geschehen.
Neue Mitte Altona, Grasbrook, ist da irgendeine Moschee im Plan?
Nirgendwo. Neue Mitte Altona wurden die Gemeinden an das Holstenquartier vermittelt. Man könnte da ja Räume mieten bei einem privaten Investor. Aber die sind so teuer, dass die Gemeinden sich das gar nicht leisten können und sie müssen ständig Miete zahlen. Oberbillwerder passiert nichts, in Wilhelmsburg passiert nichts. Es gibt ja viele neue Gebiete, aber nirgendwo gibt es tatsächlich vorausschauende Standortplanungen.
Warum?
Es gibt in der Öffentlichkeit Konflikte, nicht im Konkreten. Im Konkreten sind die Gemeinden in der Regel sehr gut integriert. Die Kirchen in der Nachbarschaft helfen, wenn es Probleme gibt. Also sie machen tatsächlich eine aktive Arbeit, sie öffnen ihre Moscheen für Gäste. Aber auf der stadtplanerischen Ebene gibt es keinerlei Initiativen, trotz vieler Anfragen für neue Flächen zu sorgen. Das ist auch deswegen wichtig, weil die Moscheen, wenn es keine Planungsbindung gibt, immer gegen Büronutzung oder gegen Wohnung konkurrieren. Und da ziehen sie in der Regel den Kürzeren.
Im Vergleich auch zu den christlichen Kirchen, die ja auch Grundstücke von der Stadt einfacher bekommen.
Die Kirche hat eine Vereinbarung. Sie haben nach dem Krieg Grundstücke kostenlos überlassen bekommen. Teilweise werden die jetzt wieder geräumt oder nicht mehr genutzt. Aber Kirchen waren privilegiert. Selbst in der Hafen City wurde für den Andachtsraum im ökumenischen Zentrum die Fläche kostenlos überlassen. Aber Moscheen haben das nicht. Moscheen sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Aber sie können sozusagen keine spekulativen Werte bezahlen.
Wenn muslimische Gemeinden, Moscheegemeinden eine Moschee haben möchten, dann ist es natürlich auch eine Frage des Geldes.
Ja, wir haben das ja bei der Umwidmung der Kapernaumkirche gesehen. Das kostet über 5 Millionen Euro. Das ist viel zu viel, weil da auch Auflagen vom Denkmalschutz mit drin sind. Die Gemeinden müssen praktische neue Moscheen bauen und dafür müssen sie sparen. Das heißt, auch die Ökonomie der Migrationshaushalte muss sich ändern. Bisher schicken viele ihr Geld in die Heimat, um dort die Familie zu unterstützen. Aber wenn sie hier schöne Gebäude haben wollen auf Dauer, müssen sie auch Geld zurücklegen und auch dafür sparen. Das ist eine wichtige Aufgabe, denn man kann nicht sozusagen in einer anderen Kultur leben und immer nur im Hinterhof beten. Da braucht man auch schöne repräsentative Räume, wo es einem richtig gut geht drin.
Was muss denn jetzt geschehen? Welcher Ruck müsste durch Hamburg gehen, damit die Muslime würdige Andachtsräume bekommen?
Man braucht eine langfristige Planung. Das heißt, da, wo neu gebaut wird und da, wo viele Muslime leben in den Stadtteilen, Da müssen Flächen ausgewiesen werden, zum Beispiel Oberwilwerder. Direkt daneben ist Alamöe mit einem großen muslimischen Anteil. Da ist dringender Bedarf. Aber auch in der neuen Mitte Altona, da fehlt eine große Moschee. Und zumindest im zweiten Bauabschnitt oder an dem neuen Bahnhof Diebsteich müsste man jetzt anfangen, einen Standort zu entwickeln.
Die Stadtplaner sind gefragt. Hamburg braucht würdige Moscheen, sagt der Architekt Joachim Reinig im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Der Islam wird immer mächtiger, die Muslime immer mehr. Stimmt nicht, sagt der Religionswissenschaftler Michael Blume in seinem neuen Buch. Es heißt Islam in der Krise. Herr Blume, welche Krise ist denn das? Ich meine, die Moscheen, die sind doch voller Menschen.
Genau da geht schon mal los. Das ist nicht der Fall. Die Moscheen sind voll an den Feiertagen. Tatsächlich aber sind nicht einmal mehr 20% der Menschen muslimischer Herkunft in Deutschland überhaupt noch Mitglied in irgendeinem Moscheeverband. Und die Moscheevorstände sagen mir, mit den Mitgliedsbeiträgen zahlen wir gerade noch die Kredite und die Heizkosten. Die meisten Leute kommen noch, beten und gehen wieder. Und es kommen auch immer weniger, vor allem die Jüngeren bleiben weg. Wir werden damit rechnen müssen, dass in 10, 15 Jahren auch wieder Moscheen schließen.
Wie viele Muslime gibt es denn jetzt in Deutschland überhaupt?
Und das ist genau das Thema. Wir rechnen 4,25 Millionen, aber das sind alle Menschen muslimischer Herkunft. Und wir gucken gar nicht, dass nur noch eine Minderheit von denen überhaupt regelmäßig betet, geschweige denn täglich betet. Ich mache mal als Beispiel, würden wir das Gleiche in Sachsen machen, wären plötzlich über 95% der Sachsen wieder Christen, denn sie stammen von christlichen Vorfahren ab und feiern Weihnachten. Aber bei Christen, da zählen wir nur die Mitglieder der Kirchen. Wenn wir das bei Muslimen auch machen würden, dann gäbe es nur 1 Million, nämlich nur 20% von den 4,5 Millionen.
Also wer ist denn eigentlich ein Muslim?
Nach muslimischem Glauben ist jeder Muslim, der von muslimischen Eltern abstammt oder sich zum Islam bekennt, also konvertiert. Das ist im Judentum ganz ähnlich. Jedes Kind einer jüdischen Mutter ist jüdisch. Trotzdem zählen wir selbstverständlich bei den jüdischen Gemeinden nur die Mitglieder, die dann auch in der Religionsgemeinschaft drin sind. Nur bei Muslimen machen wir es anders und deswegen blähen wir die Zahlen auf. Es ist nur noch eine kleine Minderheit der Muslime tatsächlich praktizierend dabei.
Tauchen denn die Muslime, die jetzt Atheisten sind und sich als Atheisten bezeichnen, wo tauchen die denn in der Statistik auf?
Das ist eben das Problem. Das wird gar nicht wahrgenommen. In vielen muslimischen Ländern wird mit dem Tod bedroht, wer sich vom Islam abwendet. Es gibt Menschen auch in den Familien, die dagegen sind. Deswegen machen die allermeisten Muslime den sogenannten stillen Rückzug. Das heißt, sie sagen dann, ich bin nicht so religiös und halten sich von den Moscheen und den Frommen fern, machen das als privat mit sich selber aus. In Wirklichkeit ist ein wachsender Teil, der sagt, ich bin Agnostiker oder ich bin Atheistin, aber die nehmen wir gar nicht wahr. Die zählen wir genauso wie Christen, wie Kirchenmitglieder, die ihre Kirchensteuer bezahlen. Und das verzerrt natürlich die Statistiken. Fakt ist, auch in den islamischen Ländern selbst, ohne Öl und ohne Staatseinnahmen erhält sich kaum noch eine Moscheegemeinde. Da ist eine tiefe Glaubenskrise in der islamischen Welt am Gang.
Warum ziehen sich denn die Muslime zurück? Woher kommt dieser stille Rückzug?
Ende des 15. Jahrhunderts hat die islamische Welt den Buchdruck verboten und hat den großen Wissensvorsprung und Bildungsvorsprung, den damals die islamische Welt hatte, verloren. Und heute taumeln sie von einer Krise in die andere. Derzeit so etwas wie der 30-jährige Krieg, Sunniten gegen Schiiten, Terrorgruppen. Und natürlich spüren Musliminnen und Muslime das, setzen sich damit auseinander, machen sich auch ihre Gedanken. Es gibt zwei Reaktionen darauf. Ein kleinerer Teil sagt, das ist alles westliche Verschwörung und radikalisiert sich. Ein größerer Teil zieht sich still zurück. Und die Mitte bricht ein. Und das ist genau das Problem, was wir nicht sehen können. Wir scheren alle Muslime über einen Kamm und sehen gar nicht, wie vielfältig das in Wirklichkeit schon geworden ist. Staaten wie Iran werden nur noch durch Öl und Gewalt zusammengehalten, nicht mehr durch Glauben.
Haben die Moscheegemeinden hier in Deutschland, haben die das denn erkannt, das Problem?
Tatsächlich werde ich mit dem Buch auch in Moscheen eingeladen. Also habe dort auch direkt im Gebetsraum sogar schon eine Lesung gehabt, vor Moscheeverbände. Habe jetzt mit einem islamischen Theologieprofessor darüber diskutiert. Die Muslime, die aktiv sind, die sehen das täglich. Ein Moscheevorstand hat mir sehr schön gesagt, selbst meine eigenen Kinder kommen nicht mehr. Herr Blume, was können wir denn machen? Das heißt also, gerade von muslimischer Seite sagen die Leute, ja, endlich spricht's mal einer aus, was wir täglich erleben.
Herr Blume, Sie schreiben in Ihrem Buch, der Islam ist noch nicht tot, doch er gleicht einem Schwerkranken, der vor Verzweiflung und Schmerz um sich schlägt. Was sagen Sie denn den Moscheegemeinden, die fragen, Herr Blume, was sollen wir machen? Was sollen Sie denn machen?
Also das Wichtigste ist Bildung, dass tatsächlich ein Islambild entwickelt wird, das einfach mit den Wissenschaften einhergeht. Das geht einfach heute nicht mehr, dass sie jungen Abiturienten sagen, sie dürfen nicht an die Evolution glauben oder an die Quantenphysik. Dann wenden sich die Leute ab oder werden verschwörungsgläubig und radikal. Das ganz Entscheidende ist die Rolle der Frauen. An den Frauen vorbei gibt es keinen Fortschritt. Wenn Mädchen und Frauen keine Bildung erwerben, fängt auch die nächste Generation wieder bei Null an. Und was wir alle gemeinsam tun können, unseren Ölverbrauch reduzieren, damit wir die Regime wie Saudi-Arabien, Irak, Libyen, aber auch Russland und Venezuela nicht länger finanzieren. Denn diese Regime unterdrücken natürlich jede demokratische Entwicklung im Inneren und wir verkaufen denen auch noch Waffen.
Ist eine Reformation, wir haben ja jetzt ja 500 Jahre Reformation in der evangelischen Kirche oder in der christlichen Kirche gefeiert, ist eine Reformation denn vielleicht in Sicht? Es gibt ja so etwas wie den Euro-Islam.
Tatsächlich sehen wir, dass die neuen Medien jetzt nicht mehr verboten werden können. Das heißt vor allem das Internet. Und da tobt die Debatte. Also das wird von Radikalen genutzt. Ja, die Salafisten um 1900 hätten nie ein Foto angefertigt. Die Salafisten heute kriegen gar nicht genug von Facebook und YouTube. Aber es wird natürlich auch von den Vernünftigen genutzt, die sich damit auseinandersetzen. Und der sogenannte arabische Frühling wurde ja auch als Twitter- und Facebook-Revolution bezeichnet. Das heißt, die junge Generation vernetzt sich. Die nutzt die sozialen Medien und verändert ihr eigenes Verständnis von Religion. Von dem her, ja, da ist was unterwegs, es brodelt in der islamischen Welt und ich muss ihm leider sagen, kurzfristig wird es da sicher keinen Frieden geben, aber am Ende kann, so wie bei uns am Ende des 30-jährigen Krieges die Aufklärung kam, kann es natürlich auch in der islamischen Welt weitergehen.
Das Buch von Michael Blumer heißt Islam in der Krise, es hat 192 Seiten, ist bei Patmos erschienen und kostet 19 Euro. Vielen Dank. Religion und Glauben an der Universität, in den 70er Jahren war das überhaupt kein Thema. Das hat sich geändert. Die Hamburger Universität hat gerade bundesweit Schlagzeilen gemacht mit ihrem Verhaltenskodex für Religionsausübung auf dem Campus. Keine Fußwaschungen in den Toilettenräumen zum Beispiel. Und auch die Klarstellung, Seminare und Vorlesungen richten sich nicht nach Gebetszeiten. Nicht alle sind glücklich mit den neuen Regeln. Susanne Röse hat Vertreter der islamischen Hochschulgemeinde im Raum der Stille der Universität getroffen. Und auch dort hat es eine wichtige Veränderung gegeben.
Der Vorhang ist weg im Raum der Stille. Seit 11 Jahren nutzen ihn Muslime, Christen, Buddhisten und andere religiöse Gemeinschaften gemeinsam, um zu beten. Das Universitätspräsidium ließ den Vorhang entfernen. Begründung: er diene der Geschlechtertrennung und das sei diskriminierend. Die Politikstudentin Nada Gnani widerspricht dem vehement.
Wir haben den Vorhang sehr oft, sehr gerne benutzt, weil es eben eine Möglichkeit bietet, für Privatsphäre zu sorgen. Beispielsweise muss ich mich erstmal, bevor ich bete, umziehen. Also ich ziehe mir ein Gewand über und ziehe mir ein Kopftuch an. Und vorher mit dem Vorhang war es sehr, sehr komfortabel. Dann hat man sich geschützt gefühlt und nicht beobachtet und konnte seinem Gebet in aller Stille nachgehen. Und es ist eben mal so, dass aus islamischer Perspektive eine Frau nicht direkt neben dem Mann beten darf. Das bedeutet, ich kann jetzt mich nicht einfach vor einen Mann stellen und beten. Ich wurde noch nie angesprochen, ja, mach mal den Vorhang zu oder was auch immer. Das ist alles, weil ich das möchte und nicht jemand anderes.
Auch Bilal Gülbaş versteht nicht, warum der Vorhang im Raum der Stille entfernt wurde. Er ist der Vorsitzende der islamischen Hochschulgemeinde. Dass es am Campus möglich ist, seine Religion individuell leben zu können, das begrüßt er. Die neu formulierten Regeln dagegen hält er für überflüssig.
Wenn gesagt wird, die Vollverschleierung ist erlaubt, aber nur in Prüfungen nicht, dann wird so getan, als ob hier irgendwie Hunderte von vollverschleierten Frauen rumlaufen, obwohl keine einzige an der Universität studiert. Oder irgendwie geschrieben wird, dass es verboten ist, religiösen Druck auf Universitätsmitarbeiter auszuüben, dann entsteht der Eindruck, dass hier allen Teilen irgendwelche Universitätsmitglieder genötigt würden, obwohl uns durch einen Fall nicht bekannt ist. Und ich glaube, das vermittelt auch in der Öffentlichkeit das Bild, dass es sehr viele Probleme mit der Religion an der Hochschule gibt.
Das Gegenteil ist der Fall, sagt der 27-Jährige. Das zeige auch das friedliche Miteinander der Religionen im Raum der Stille. Ein 30 Quadratmeter großes Zimmer, in freundlichen, hellen Farben gestrichen, ohne religiöse Symbole. Nada Gnani kommt mehrmals täglich hierher.
Es wird hier behauptet, dass der Raum der Stille auch politisch genutzt wurde von beispielsweise nationalistischen Türken, dass im Raum nicht Kopftuch tragende Musliminnen unter Druck gesetzt worden sind, das Kopftuch zu tragen. Das habe ich auch alles nicht mitbekommen. Also maximal handelt es sich um Einzelfälle, aber ich habe bisher nichts dergleichen erlebt.
Die 19-Jährige ist wütend, wenn andere darüber bestimmen, was für sie diskriminierend ist und was nicht.
Also ich denke, es ist auch sehr verletzend für uns, wenn von oben herab uns irgendwie zugerufen wird, dass wir solche abhängigen Frauen wären, die nicht wüssten, was gut für uns wäre. Ich meine, wir sind aufgeklärte Menschen, wir leben im aufgeklärten Land und wissen auch, was gut für uns ist. Wir brauchen jemanden, der uns bevormundet und sagt, was jetzt in unserem Leben eine Diskriminierung darstelle.
Weil ihr der Schutz des Vorhangs im Raum der Stille nun fehlt, zieht sie es vor, woanders zu beten, im Kellerflur, eine Treppe tiefer. Sowohl Bilal Gülbaş als auch Nada Gnani verstehen nicht, wieso man Dinge regeln muss, die kein Problem darstellen.
Auch eine vollverschleierte Frau habe ich auch bisher noch nie gesehen. Deswegen ist es eher quasi utopisch, die ganze Zeit über Dinge zu diskutieren, die wahrscheinlich eh gar nicht eintreffen oder wirklich nur in Einzelfällen so. Und wenn, dann kann es ja auch kurz individuell geklärt werden. Das muss jetzt nicht so groß aufgemacht werden und so dargestellt werden, als wäre das Problem Nummer eins auf der Agenda.
Und hier wird ganz klar der Systematik auch unserer Gesellschaft widersprochen, dass etwas von oben herab geregelt wird, was keine Regelung im Moment bedarf.
Unterstützung finden Sie bei den christlichen Hochschulgemeinden. Auch diese sehen keinen Regelungsbedarf für Probleme, die aus ihrer Sicht nicht vorhanden sind. Gemeinsam wollen Sie jetzt mit dem Präsidium ins Gespräch kommen.
Was sagt der Hamburger Uni-Präsident Dieter Lenzen zur Kritik am Verhaltenskodex? Das Interview gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Die Verhaltensregeln für Glauben und Religion an der Hamburger Universität, die haben eine Diskussion ausgelöst. Die Hochschulgemeinden kritisieren den Vorstoß. Unipräsident Dieter Lenzen verteidigt dagegen seinen Verhaltenskodex.
In einer so großen Einrichtung, die 65.000 Mitglieder hat, ist es klar, dass anders als noch vor 40, 50 Jahren, als Universitäten kleine Einrichtungen waren, dass Interessen, Lebensformen, dass Diversität aufeinander trifft, und es damit natürlich dann auch zu Konflikten kommen kann. Das können Konflikte zwischen Studierenden sein, es können aber auch Konflikte sein zwischen Beschäftigten und Beschäftigten oder Beschäftigten und Studierenden, wenn es um die Gestaltung des Alltags geht. Wenn beispielsweise in einer Bibliothek jemand laut betet und das hat mit dem Islam gar nichts zu tun, sondern das Problem taucht natürlich häufiger auf. Wenn das jemand tut, dann werden andere gestört und dafür muss eine Regel gefunden werden. Und für derartige Fälle ist der Katalog aufgelistet worden, um den Beschäftigten dann auch Handlungssicherheit zu geben. Müssen sie das tolerieren oder dürfen sie es gerade nicht tolerieren, weil ja verschiedene Interessen berührt sind? Das ist eine Notwendigkeit, die insbesondere in die Zukunft weist.
Die islamische Hochschulgemeinde, die sagt, wir haben solche übergriffigen Fälle gar nicht erlebt und die fühlt sich diskriminiert, die Hochschulgemeinde. Was sagen Sie denen?
Die islamische Hochschulgemeinde hat sich bei uns bedankt, das wundert mich jetzt sehr, dass die Universität der Religionsausübung überhaupt einen Raum einräumt, weil natürlich die Erwartung von vielen ist, zu sagen, Religion ist Privatsache, hat in einer öffentlichen Einrichtung nichts zu suchen. Das ist falsch, weil zu der Religionsfreiheit auch die Freiheit der Religionsausübung gehört. Diese Freiheit trifft allerdings auf die Grenze, wo der Zweck der Einrichtung berührt wäre und der Zweck, nämlich Forschung und Lehre, nicht mehr ordnungsgemäß vollzogen werden könnten. So einfach ist das.
Auch die christlichen Hochschulgemeinden, evangelisch und katholisch, die sind irritiert, weil sie gar nicht eingebunden waren im Vorfeld. Sie sagen, insgesamt hätte man gerade im Raum der Stille bisher immer alles sehr friedlich gelöst. Warum haben Sie da mit diesen Partnern nicht den Dialog gesucht?
Bei der Festlegung von Regeln, die basieren auf der Expertise von Theologen, Juristen, Psychologen, geht es nicht um die Wahrnehmung von Interessen, sondern um die Frage, was muss eine Universität gewährleisten? Was darf sie auf keinen Fall zulassen? Und dies ist eine Frage der Expertise und nicht der Interessen. Selbst wenn es davon abweichende Interessen gäbe, würde das an dem Ergebnis nichts ändern. Und aus diesem Grunde hat die Expertenkommission bewusst darauf verzichtet und gesagt, wir wollen hier eingedenk der Expertise, die wir haben, entsprechende Regelungen vorschlagen. Und genau das ist dann auch erfolgt.
Ein Streitpunkt ist ja der Vorhang im Raum der Stille, der bei Bedarf Frauen und Männer im Gebet getrennt hat. Was sagen Sie jetzt den Hochschulgemeinden, die sagen, das ist keine Diskriminierung für uns, sondern das war für uns normaler Glaubensalltag?
Was eine Diskriminierung ist, kann nicht eine Religionsgemeinschaft entscheiden, sondern das ist eine rechtliche Frage. In dem Augenblick, wo Sie ein Unterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Menschen herstellen, seien sie verschiedenen Geschlechts, seien sie verschiedener religiöser Herkunft, diskriminieren Sie. Aus diesem Grunde ist hier eine Lösung gefunden worden, die nicht so radikal ist, wie die meisten anderen Universitäten das in Deutschland gemacht haben. Die Universität Dortmund hat, nachdem es solche Trennungen gab, den Raum der Stille schlicht geschlossen und gesagt, Schluss jetzt damit. Das machen wir nicht, sondern wir behalten diesen Raum. Aber er muss sich nach den gesetzlichen Vorschriften richten. Und das heißt, er muss diskriminierungsfrei sein.
Welche Erfahrungen haben Sie jetzt in den ersten Wochen nach Veröffentlichung des Regelwerks gemacht?
Es gibt bis heute keinerlei Beispiele für ein Nichtbefolgen des Regelwerks oder für offene Fragen, die nicht gelöst wären. Insofern sind wir sehr zufrieden damit, dass der Monat, der jetzt vergangen ist, ohne besondere Vorkommnisse verlaufen ist.
Sagt Uni-Präsident Dieter Lenzen im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Etwa 40.000 Menschen in Hamburg sind Aleviten. In der Türkei wurden sie verfolgt und werden bis heute diskriminiert. Sie galten lange als Muslime. Doch gerade hier in Hamburg besinnen sich die Aleviten ihrer eigenen Traditionen. Denn das alevitische Glaubensleben unterscheidet sich von dem der Muslime fundamental. Es gibt in Bergedorf einen eigenen alevitischen Friedhof und auch eine eigene Professur an der Universität. In Hamburg ist ein alevitischer Alltag in Freiheit möglich, wie er es in der Türkei nicht möglich war und ist. Und dazu gehören auch Selbstverständlichkeiten wie eine Fußballmannschaft, wie die der alevitischen Gemeinde Hagbier in Rothenburgsort. Jörg Naroska über ein alevitisches Fußballtraining.
Ein Fußballplatz am Abend mitten in Horn. Bei schummrigem Flutlicht und Nieselregen jagen auf dem matschigen roten Grant ein paar Amateurfußballer dem Ball hinterher. Willkommen beim FC Hagbier in der Kreisliga, sagt Kapitän Erjument Glück.
Wir sind der FC Hagbier. Uns gibt es jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren. Haben als neu gegründete Mannschaft in der Kreisklasse angefangen, den Aufstieg geschafft, haben leider wieder den Abstieg sozusagen bekommen und sind dann wieder aufgestiegen.
Klingt nach einem ganz normalen Fußballverein in Hamburgs unteren Ligen. Für die Spieler und Verteidiger ohne Josh Kuhn aber doch etwas Besonderes.
Also wir machen jetzt natürlich keine rituelle Sachen vorm Spiel. Es hat nichts irgendwie mit dem Glauben, was wir von vornherein irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt irgendwas, was der Kultur entspricht. Aber das, was uns halt eben auch wirklich ausmacht, ist, dass wir vom Kulturverein eine Mannschaft haben, die auch den Namen vom Kulturverein trägt.
Der FC Hagbier ist der einzige alevitische Fußballverein der Stadt. In der Hamburger Freizeitliga, wo Hobbyteams mit Spaßnamen wie FC Harakiri antreten, fing vor ein paar Jahren alles an. Inzwischen hat die Mannschaft den Schritt in den ernsthaften Sport gewagt und nimmt am regulären Punktspielbetrieb des Hamburger Fußballverbands teil.
Wir wollten eher sowas Familiärisches aufbauen. Die Leute, die auch jetzt in der Mannschaft spielen, die kennen sich seitdem wir eigentlich Kinder sind. Es gibt immer mal Zugänge und Abgänge, aber das sind alles bekannte Leute, die kommen meistens aus dem gleichen Kulturkreis.
Von Anfang an dabei ist Trainer Ercan Şagir. Auf dem Fußballplatz gibt er schon mal lautstark Anweisungen. Beim Jam, der religiösen Zusammenkunft des alevitischen Kulturvereins, ist er der Sakir. Heißt, er begleitet das geistliche Oberhaupt der Gemeinde, den Dede, musikalisch auf der Balama, einem traditionellen Saiteninstrument.
Im Jam ist meine Aufgabe, die Leute, die dort sich befinden, ja, ich sag mal musikalisch in einen therapeutischen Zustand zu bringen quasi.
Sakir beim Jam, Trainer beim Fußball. Zwei Aufgaben, die zusammenpassen?
Es sind natürlich zwei verschiedene Tätigkeiten, aber die Präsenz bzw. versuchen vorbildlich zu verhalten, das sind natürlich Attribute, die da sein müssten. Gesellig zu sein oder einfach mal eine ruhige Ausstrahlung zu haben, das ist schon sehr wichtig für beide Aufgaben eigentlich.
Allerdings sind gar nicht alle Spieler des Teams Aleviten. Und das ist auch gar nicht wichtig, sagt Stürmer Barış Şahin.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich es bis heute gar nicht gezählt, weil wir, um ehrlich zu sein, auch gar keinen Wert darauf legen, ob jemand Alevit ist oder nicht. Es ist wichtig, dass er menschlich zu uns passt, dass er fußballerisch passt. Ich denke mal, knapp über die Hälfte sind Aleviten in der Mannschaft.
Regelmäßig wird ein gemeinsames Frühstück im Kulturverein vorbereitet, von der ganzen Mannschaft, egal welche Nationalität oder Religion. Im Alevitentum, das sich vor ein paar hundert Jahren in Anatolien aus dem schiitischen Islam entwickelte und jetzt vor allem hier in Hamburg immer mehr zu einer eigenen Konfession wird, steht der Mensch im Vordergrund, sagt Fußballer-Owner Josh Kuhn. Ein religiöses Dogma gibt es nicht. Vieles dreht sich um gegenseitigen Respekt, um Gleichbehandlung von Alt und Jung, Mann und Frau und um Toleranz. Und deshalb organisiert Trainer Ercan Jagir für das alevitische Fußballteam ganz selbstverständlich eine Weihnachtsfeier.
Wenn es den Menschen gut tut und wenn es die Menschen zusammenführt, warum denn nicht? Darum geht es doch, um Geselligkeit, um Zusammenhalt, dass man gemeinsam ist, nicht alleine ist in bestimmten Situationen oder bestimmten Lebenslagen. Und wenn es ein guter Brauch ist, dann nehmen wir den gerne an.
Zum Alevitentum gehört, dass man mit der Zeit geht, erklärt Ercan Jagir. Denn sonst bekommt man ein Problem, so wie man es in manchen anderen Religionen beobachten kann.
Die Religion hat nur Sinn, wenn ich was davon habe. Und wenn die Religion stehen bleibt, aber die Zeit nicht, dann habe ich irgendwann nichts davon, sondern ich bestehe in einem Zwiespalt zwischen meiner Religion und dem Tatsächlichen.
Auf dem Platz spielen solche Dinge allerdings keine Rolle. Hier geht es auch beim FC Hagbeer vor allem um eines, um Fußball.
Auf dem Platz 10 Tore. Und keine Gegentore.
Die Aleviten und der Fußball im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Mit den Geflüchteten sind viele neue Nachbarn in unsere Stadt gekommen, darunter auch viele Muslime. Ehrenamtliche engagieren sich, damit die Integration gelingt. Auch die Stadt finanziert Projekte, die dazu beitragen sollen, dass sich trotz unterschiedlicher Kulturen gute Nachbarschaften entwickeln. Eines dieser Projekte startet gerade in Neugraben. Elternlotsen heißt es und wird aus dem Integrationsfonds finanziert. Susanne Röse berichtet.
Wie schwer es ist, sich in einem fremden Land zurechtzufinden, daran erinnert sich Isla Kalaf noch heute.
Also von ersten Tag, dass ich das in Deutschland geschlafen habe, die Kinderstimme gehört. Ich sage, oh mein Gott, wie soll ich diese Sprache kennen? Wie soll ich mit diesen Menschen gehen?
Inzwischen hat sie sich längst eingelebt. Die Syrerin lebt seit 16 Jahren südlich der Elbe in Neuwiedental. Als sogenannte Nachbarschaftsmutter hilft sie jetzt anderen im Quartier, sich zurechtzufinden. Das Nachbarschaftsmütterprojekt vom Deutschen Roten Kreuz ist so erfolgreich, dass nun auch in Neugraben ein ähnliches Projekt aufgebaut wird. Elternlotsen heißt es und es wendet sich vor allem an Geflüchtete. Nur Seyd Chursi und Yavatsbili wollen Elternlotsen werden.
Ich möchte gerne von vielen Leuten helfen. Viele Leute, Deutsch ist richtig nett. Und freundlicher, ich möchte es auch gerne, es den Leuten helfen.
Ich interessiere mich, mit den Leuten helfen. Das ist meine Idee, das ist mein Plan in Zukunft. Ich mag den Leuten helfen.
Beide Afghanen leben in einer großen Flüchtlingsunterkunft. Beide sind Muslime. Berührungsängste haben sie nicht.
Ich habe vor alles Religion Respekt. Muslim, Christian oder andere. Alle leben zusammen. In meiner Wohnung habe ich Nachbarn. Christen, Muslim, Buddha, Yahudi, alles. Wir sind Menschen.
Das sieht auch die Nachbarschaftsmutter Simone Aydukto so. Die meisten Nachbarschaftsmütter sind Muslime, sagt sie.
Wenn ich manchmal erzähle, ich komme aus der Türkei, ich bin Christin, viele wissen das nicht. Gibt es das sowas? Gibt es das in der Türkei? Ich sage, ja, ich komme aus der Türkei, ich kann Türkisch reden, ich bin aber Christin.
Sich füreinander interessieren, sich gegenseitig helfen, Brücken bauen. Das sind die Aufgaben der Nachbarschaftsmütter und der künftigen Elternlotsen. Und dabei spielt es keine Rolle, woher die Menschen kommen, welcher Religion sie angehören. Für die künftigen Elternlotsen hat Simone Aydukto noch einen Tipp, der bisher bei jeder Familie angekommen ist.
Hier in Bücherhalle Neugraben ist ganz viele Angebote für die Familien, Kinder mit Büchern, Lernen, Lesen. Sehr schöne Angebote haben wir das.
Vielen Dank, ich mache das.
Die beiden Nachbarschaftsmütter haben noch viele Informationen und Tipps für die jungen Männer, die sich, so hoffen sie jedenfalls, eines Tages in ihrer neuen Umgebung genauso zu Hause fühlen wie sie.
Ich bin freier Vogel jetzt hier. Ich kenne die Sprache gut und ich habe ganz viele Freunde, Bekannte mit vielen Frauen untereinander.
Das ist mein Haus hier. Ich fühle mich bis zu Hause natürlich.
Auf dem Weg zu 1001 Nachbarschaft. Wir berichteten heute wieder über das muslimische und alevitische Leben in Hamburg. Das war das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Heute mit Daniel Kaiser. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.